Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja in der letzten Predigt begonnen, mit Ihnen über Gewalt zu sprechen, auch Gewalt im Sport, und hatte so einige Aspekte bereits angeschnitten im Hinblick auf, wie ein Christ sich Gewalt gegenüber verhalten sollte. Und wir hatten gesehen, dass ein Christ niemals mit Intention jemand anderen schwer verletzen oder sogar töten sollte. Das ist einfach nicht erlaubt. Aber die Frage erhebt sich nun ja, wie sieht es dann mit Fahrlässigkeit aus? Man will jemanden vielleicht nicht schwer verletzen oder töten, aber es geschieht halt so. Nun, wie ich in der letzten Predigt gezeigt habe, es geschieht eben nicht halt so. Zeit und Zufall herrschen nicht über uns, weil Gott uns beobachtet, Gott uns bewahrt, Gott uns hilft. Aber wenn wir auf ungeschickte Weise vorgehen, kann es geschehen, dass wir Dinge tun, die Gott zulässt, um uns auch eine Lektion zu erteilen. Und das Gleiche gilt für Fahrlässigkeit. Wissen Sie, dass Gott auch in keinster Weise das fahrlässige Töten im Alten Testament toleriert hat? Nun, der intentionelle Täter, also der jetzt vorsätzlich gehandelt hat, der musste sogar getötet werden. Aber jemand, der fahrlässig gehandelt hat, der durfte sich zu einer Freistatt hin begeben, musste aber so lange dann in dieser Freistatt bleiben, bis der Hohepriester am Leben war. Und schauen wir uns einmal einige dieser Stellen an, die auch die Fahrlässigkeit unter Strafe gestellt haben, denn es war ja durchaus eine Strafe, da sich in diese Freistatt begeben zu müssen. Was uns eben zeigt, dass auch wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nicht irgendetwas tun aus Nachlässigkeit, aus Fahrlässigkeit heraus, was zu Schaden für andere führen kann. Und natürlich hat das auch eine sehr große Bedeutung für unser Verhalten im Sport, wie wir das sehen können. Aber die Stellen, die ich jetzt Ihnen vorlesen werde, die sind in unserer kostenlosen Broschüre, die im Englischen erhältlich ist, Should You Fight in War, niedergeschrieben. Diese Broschüre ist zurzeit nur im Englischen erhältlich, aber wenn Sie Englisch können, dann können Sie sich gerne eine solche Broschüre anfordern. Aber da gehen wir zum Beispiel auf 4. Mose 35 ein. 4. Mose 35 und wir lesen Vers 15. Das sind die 6 Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge und die beisaßen unter euch, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat aus Versehen. Nun, aus Versehen wird an anderen Stellen klargemacht als Fahrlässigkeit, aus Nachlässigkeit heraus. Man hat nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen, dies zu verhindern. Aber es war eben kein Vorsatz. Es war auch kein Hass mit dabei. Oder niedrige Beweggründe und dergleichen und so weiter und so weiter und so fort. Schauen wir uns 5. Mose 19 an. 5. Mose 19. Und lesen wir Vers 4. 5. Mose 19 und Vers 4, wo es heißt, in diesem Falle soll ein Totschläger, der dahin flieht, diese Freistätte, am Leben bleiben, wenn jemand seinen Nächsten erschlägt, nicht vorsätzlich und hat vorher keinen Hass gegen ihn gehabt. Nun, was sind das für Beispiele, die hier erwähnt werden? Nun, in Vers 5 etwa, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald ginge, Holz zu hauen, und seine Hand holte mit der Axt aus, das Holz abzuhauen, und das Eisen führe vom Stiel und träfe seinen Nächsten, so dass er stirbt, der soll an dieser Stätte fliehen, damit er am Leben bleibe. Mit anderen Worten, hier war eine fahrlässige Handlung vorgenommen worden. Eine Axt wurde gebraucht, die aber nicht mehr gebrauchsfähig war, die gefährlich war zu gebrauchen, aber derjenige, der hätte das bemerken müssen, hat es aber nicht bemerkt. Und so wird ein anderer dadurch umkommen, nur es geschah nicht aus Vorsatz. Aber es war fahrlässig. Also die Idee ist, es war fahrlässig. Das Gleiche finden wir in 4. Mose 35. 4. Mose 35 und lesen wir die Verse 22 und 23. 4. Mose 35, die Verse 22 und 23. Wenn ihn aber aus Versehen stößt, ohne Feindschaft, oder wirft irgendetwas auf ihn ohne Absicht, oder wirft irgendeinen Stein auf ihn, woran man sterben kann, aber er hat es nicht gesehen, so dass jener stirbt, und er ist nicht sein Feind, hat ihm auch nichts Böses antun wollen, so soll er dann oder kann er dann, wenn das also festgestellt wird, in eine solche Freistatt fliehen. Schauen wir uns auch Vers 20 dann an. Stößt aber jemand aus Hass oder wirft er etwas auf ihm mit Hinterlist, dass er stirbt, oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, dass er stirbt, so soll der des Todes sterben, der ihn geschlagen hat, er ist ein Mörder. Und dann auch noch die Verse 16 bis 18, wo es heißt, wenn jemand mit seinem Eisen schlägt, dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben. Wer ihn mit einem Stein, mit dem jemand getötet werden kann, dass er daran stirbt, also wenn er den Stein darauf wirft, so ist er ein Mörder und er soll des Todes sterben. Schlägt er ihn mit einem Holz, mit dem jemand totgeschlagen werden kann, dass er stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben. Aber wiederum der Zusammenhang war eben der, er tat es aus Hass, er tat es aus Vorsatz. Tat er es nicht aus Vorsatz, aber aus Fahrlässigkeit, dann konnte er in eine solche Freistatt fliehen. Nun, er war gleichwohl verantwortlich, denn er hätte sich besser umsehen müssen. Er kann nicht einfach einen Stein da ins Gebüsch schmeißen. Er hätte vorher sich umsehen müssen und sicherstellen müssen, dass da niemand war. Also es bestand schon eine gewisse Verantwortung. Und das ist eben wichtig zu begreifen. Also auch der fahrlässige Totschlag war von Gott unter Strafe gestellt. Nicht unbedingt jetzt Tötung selbst, aber eben doch eine gewisse Strafe im Hinblick auf das sich Begeben zu diesen Freistätten. Der Punkt ist der, diese Tatsache des Totschlages hätte vermieden werden können, wenn man sich auf richtige Weise vorbereitet hätte. Und das gilt jetzt interessanterweise sehr für Sportarten. Man sollte die Beteiligung an Sportarten mit Sicherheit vermeiden, die dazu angetan sind, deren Zweck es ist, sagen wir einmal, den anderen Spieler, den anderen Mitstreiter zu verletzen. Oder, selbst wenn das nicht der Grund dieser Sportart ist, es aber von der menschlichen Erfahrung heraus klar ist, dass es zu solchen schwerwiegenden Verletzungen kommen kann, wenn man eben nicht auf richtige Weise spielt oder wenn man von der Natur der Sache her bereits schon weiß, dass das zu solchen Verletzungen führen kann. Schauen wir uns zunächst einmal Situationen an, wo es ganz klar darum geht, andere zu verletzen und wo es eben nicht darum geht. Nehmen wir zum Beispiel das Schießen mit Waffen. Nun, einige sagen, ja okay, das Schießen mit Waffen ist immer verkehrt. Das ist nicht unbedingt gesagt. Nehmen wir zum Beispiel den Fall an, dass Sie auf eine Kirmes gehen. Und Sie gehen zu einer Kirmesbude und schießen da mit einem Gewehr auf da solche netten Dinge, um da irgendwo einen Preis zu erlangen. Also Sie schießen jetzt nicht auf Menschen und es ist auch nicht der Grund, die Idee auf Menschen zu schießen. Sie schießen da jetzt, sagen wir mal, auf Rosen, um die da zu erhalten oder was auch immer. Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie, sagen wir mal, im Militär oder auch bei der Polizei dazu trainiert werden, mit Waffen auf Objekte zu schießen, aber mit dem Ziel zu lernen, wie man mit Waffen auf Menschen schießen kann. Und Sie werden motiviert und es wird Ihnen jetzt beigebracht, ach, das sind jetzt die Feinde, die müssen Sie jetzt töten. Zunächst einmal schießen Sie vielleicht auch nur auf eine Zielscheibe, aber es ist eine ganz andere Motivation vorhanden, als die Motivation auf einer Kirmes, sagen wir mal, auf eine Zielscheibe zu schießen, um da einen Preis zu gewinnen. Eine ganz andere Motivation. Von daher sagte ich, es ist auch schon wichtig, auf die Motivation zu achten. Das habe ich in der letzten Predigt kurz erwähnt. Man muss auf die Motivation abstellen, warum tut man gewisse Dinge, die man tut. Wenn man es tut, um anderen letztendlich dann zu schaden, man lernt, eine Waffe zu gebrauchen, damit man sie anwenden kann gegenüber anderen, um denen zu schaden, dann ist es verkehrt. Tut man es aus Spaß an der Freude, sagen wir mal, auf der Kirmes, dann muss das nicht verkehrt sein. Es kann natürlich auch verkehrt sein, wenn man die falsche Motivation hat. Aber es muss nicht verkehrt sein. Eine Waffe zu gebrauchen als ein Jäger zum Beispiel, um auf Tiere zu schießen, muss nicht verkehrt sein, kann es aber. Wenn man es tut, um den Tierbestand zu regulieren, und ich hatte einen Verwandten, der vor einigen Jahren längst gestorben ist, der Jäger war, der Förster war, und er musste zu gewissen Zeiten auf Rehe schießen, die Rehe töten, weil sonst hätten die überhand genommen. Aber es geschah dann eben auch so, dass dann das Fleisch verzehrt wurde. Es geschah also auch zum Zwecke des Verzehrs. Da ist nichts Falsches daran zu sehen. Wenn man es aber aus Sport tut, man geht so auf eine Safari und man bringt dann so die Tiere um, weil man dann irgendwie so eine Trophäe mit nach Hause bringen will, wie das ja immer wieder geschieht, oder um des Elfenbeins willen von Elefanten, oder diese grausamen Robbenschläger, die dann hingehen und dann so die Robben da schlagen und töten, aus welchen Gründen auch immer, nun in diesem Fall, um dann den Robbentran zu erhalten, aber auf diese brutale Weise es zu tun, das ist verkehrt. Das kann man nicht rechtfertigen. Ich persönlich habe das nie verstanden, dass jemand so aus Sport heraus da mit einem Gewehr in der Hand da in den Wald zieht und dann Tiere schießt, aber der gar keine Verwendung hat für die. Nun, wie ich sagte, wenn es geschieht, um dann das Fleisch verzehren zu können, das ist eine Sache. Aber auch da kommt es sehr auf die Motivation an, warum tut man, was man tut. Ich habe einige Predigten im Deutschen gegeben über diese Frage der Tiere und die können sich vielleicht noch einmal anschauen, denn Tiere wurden von Gott erschaffen. Und Gott will, dass man das, was er erschaffen hat, bewahrt, nicht sinnlos vernichtet und zerstört. Es gibt da mehrere Predigten, die ich gegeben habe über dieses Thema. Tiere in der Bibel ist ein Titel. Gottes Wirken in der Tierwelt wäre ein anderer Titel. Oder Tiere in der Welt von morgen, auch das ein anderer Titel. Und alle diese Titel beschäftigen sich auch mit der Tierwelt und wie der Mensch eigentlich der Tierwelt gegenüber sich verhalten sollte. Aber wie gesagt, es kommt eben sehr auf die Motivation an. Wenn es also um, sagen wir mal, jetzt den Gebrauch von Waffen geht, von Schusswaffen oder auch von Pfeil und Bogen. Die Tatsache, dass man jetzt mit Pfeil und Bogen da auf eine Zielscheibe schießt, ist eine Sache. Wenn man es aber tut, um zu lernen, andere damit töten zu können, ist es eine andere Sache. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Bruder und ich vor vielen Jahren, wir hatten diese kleinen Pfeilchen. Es gibt ja heute auch noch, dass man mit diesen Pfeilchen da so auf Zielscheiben schwirft. Ist ja auch eine schöne Sache, ist ja nichts Falsches daran. Aber meine Eltern hatten uns damals gewarnt, hatten gesagt, also hier, wenn ihr aber diese Pfeilchen nehmt, dann passt aber auf, dass ihr euch damit nicht verletzt. Ja, keine Sache, kein Problem. Nun gut, mein Bruder und ich, wir standen also jetzt vor einer Zielscheibe draußen im Garten und ich ließ dieses Pfeilchen fallen und das ging dann genau meinem Bruder in, ich glaube, den Fuß. Und der sprang da rum. Und ich sage, sei still, sonst kommen die Eltern und nehmen uns die Pfeile weg. Und schauen Sie, das war nicht Intention, war natürlich Nachlässigkeit von mir und meine Eltern hätten mit Sicherheit uns die Pfeile weggenommen, wenn sie das gesehen hätten. Aber der Grund war jetzt nicht der, ich habe dem jetzt also absichtlich jetzt den Pfeil in den Fuß geworfen, um ihn da jetzt irgendwo zu verletzen. Wie gesagt, Motivation ist wichtig, natürlich in diesen Dingen. Aber auch da muss man sehr aufpassen, dass man nicht irgendwie jetzt auch mit solchen harmlosen Dingen anderen Schaden zufügt. Das ist der Grund, warum ich Ihnen das hier mitgeteilt habe. Und es geht auch um starke, felsenfeste Überzeugungen. Wenn Sie zum Beispiel die Überzeugung haben, dass Sie unter keinen Umständen ein Gewehr in die Hand nehmen wollen, auch nicht für die Kirmes, auch nicht dafür, dass Sie da jetzt in der Kirmes da auf eine Zielscheibe schießen wollen, um dann irgendwie eine Rose zu schießen, oder Pfeil und Bogen nicht benutzen wollen, wenn das Ihre Überzeugung ist, dann behalten Sie Ihre Überzeugung. Sie sollen nicht gegen Ihre Überzeugung handeln. Das wäre verkehrt. Ein weiteres Beispiel, was ich hier anführen könnte, wäre Fechten. Das Fechten auf richtige Weise geschützt wäre nicht unbedingt verkehrt. Aber, ich kann mich erinnern, es gab damals, es gibt es vielleicht heute auch noch, diese schlagenden Verbindungen, wo dann Studenten, gerade auch Studenten, diese Fechtübungen durchführten mit dem Ziel, andere zu verletzen und verletzt zu werden. Und die haben sich dann großartig was dabei eingebildet, wenn sie auf einmal jetzt diese Verletzungen da im Gesicht hatten und diese Schmisse dann hatten. Das war nicht unbedingt die beste christliche Einstellung. Denn da ging es ganz bewusst darum, dass man andere jetzt verletzen wollte oder selbst verletzt werden wollte, um dann irgendwie damit zu brüsten, dass man jetzt da Teil dieser schlagenden Verbindung war. In jedem Falle ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern, was auch immer sie den Kindern erlauben, ihnen klar und deutlich machen, was die Motivation sein muss. Handelt es sich um ein Spiel oder handelt es sich um mehr als ein Spiel? Wenn die Kinder das nicht verstehen und meinen, dieses Spiel könnte in kriegerische Handlungen umgesetzt werden, sodass man dann anfängt, den Mitspieler bewusst zu verletzen, dann ist das verkehrt. Und dann muss der Vater, dann muss die Mutter eingreifen. Dann muss denen erklärt werden, nein, so ist es nicht. Zum Beispiel nehmen wir einmal an, die sind jetzt in einem Swimmingpool und benutzen Wasserpistolen. Sehr aufpassen, dass die nicht diese Wasserpistolen aus falschen Motiven heraus benutzen. Oder vielleicht sogar sehr aufpassen, dass sie nicht andere damit verletzen. Schauen Sie, es ist immer sehr wichtig, dass man den Kindern eben auch beibringt, wie man gewisse Dinge anwendet und wie man sie nicht anwendet. Und eines muss den Kindern klar und deutlich beigebracht werden. Eine Waffe, ob es jetzt eine Wasserpistole ist oder eine andere Waffe, niemals im Ernst gegen anderen Menschen zu richten. Und wenn ich sage im Ernst, eine Waffe sollten Sie als Christen ohnehin nicht im Hause haben. Denn dann kann es sehr leicht dazu kommen, dass dann auch sogenannte Unfälle geschehen. Niemals eine Waffe gegen andere richten. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Und ich spreche jetzt von einer richtigen Waffe. Denn das kann sehr leicht ins Auge gehen. Ganz buchstäblich. Nun, einige haben gesagt, okay, dann kann man aber auch keine Spiele spielen, die also kriegerischen Inhalte sind, wie zum Beispiel Schach. Nun, ich bin ein sehr begeisterter Schachspieler. Ich habe mit meinem Vater immer Schach gespielt, als er noch am Leben war. Aber hier in Amerika finde ich eigentlich nicht allzu viele, die Schach spielen können, obwohl das verwunderlich ist, weil der ehemalige Schachweltmeister Bobby Fischer ja auch Amerikaner war. Eine sehr brillante Persönlichkeit, was Schach anbelangte, wohl einer der besten Schachspieler in der Welt, den es jemals gegeben hat. Allerdings war das Problem mit ihm, dass er sehr einseitig auf Schach ausgerichtet war und dann in anderen Bereichen seines Lebens leider nicht so die richtigen Entscheidungen und Dinge getroffen hat. Aber der war sehr talentiert und er war niemals Mitglied der Kirche Gottes. Einige haben das falsch verstanden. Er war niemals Mitglied, aber er war in gewisser Weise doch schon hin und wieder sehr an der Kirche interessiert und hat dann auch mit den Studenten vom Ambassador College damals, also der Institution, die von der Kirche geleitet wurde, Schach gespielt. Kam dann zum Ambassador College, hat mit denen Schach gespielt. Und zwar hat er das so gemacht, dass er, ich glaube, 10 Partien oder vielleicht sogar noch mehr im gleichen Zeitpunkt gegen 10 verschiedene Studenten gespielt hat und hat die alle gewonnen. Also sehr, so brillant war er, so talentiert war er. Und da war nie irgendwie etwas darin Falsches gesehen worden, also Schach zu spielen. Man kann ja sehr ins Extreme verfallen und sagen, ja, also alles das, was in irgendeiner Form vielleicht mit Krieg zu tun haben könnte, von der Institution her, ist total verkehrt. Ich meine, so weit darf man natürlich auch nicht gehen. Das wäre in keinster Weise richtig. Das Extreme ist etwas, was Gott verpönt ist. Das darf man in keinster Weise so sehen. Also, wenn Sie Schach spielen wollen, spielen Sie es gerne. Natürlich, wenn Sie den Wunsch haben, dem anderen Gegner, dem will ich jetzt mal eins aussetzen und dem will ich jetzt mal zeigen, was für ein schlechter Spieler ist und so weiter fort, dann liegt wieder die Motivation vor. Das ist natürlich wieder etwas, was wichtig ist zu begreifen. Aber es geht natürlich jetzt auch darum, dass es sehr gewalttätige Spiele gibt und gerade diese Computerspiele heute. Diese Computerspiele heute, die sind sehr gefährlich in vielen Fällen, wenn sie sehr gewalttätig sind, weil sie gerade auch Kinder verführen können. Die haben ein großes Interesse daran und die sind dann sehr plastisch und dann wird gezeigt, wie auf diesen Computerspielen dann Köpfe abgehaut werden, das Blut, das spritzt da so in der Gegend rum und alles. Ich meine, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht etwas, was Kinder tun sollten, was Eltern zulassen sollten, weil das gibt natürlich gewisse Motivation, das gibt natürlich gewisse plastische Vorstellungen, die man dann auch sehr schwer wieder los wird. Und ganz besonders wichtig ist es, dass man sich nicht mit dämonischen Spielen abgibt. Auch das ist ja gerade in diesen Computerspielen sehr der Fall. Da hat jemand mal geschrieben, ach, es gibt doch diese Spiele, da kämpfe ich mit einem Dämonen gegen einen anderen Dämonen. Habe ich ihm geschrieben, lassen Sie bloß die Hände weg davon. Alles das, was mit Okkultem zu tun hat, was mit dämonischer Spielweise zu tun hat, halten Sie sich davon fern. Und lassen Sie auch Ihre Kinder diese Spiele nicht spielen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Denken Sie auch an gewisse Aussprüche, sogar von weltlichen Dichtern wie Goethe, der sagte, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Schauen Sie, sie öffnen sich dann dämonische Einflussnahme. Warum sind wir so überrascht, wenn diese verrückten, total brutalen Bestien, diese Terroristen, auf einmal da Menschen abschlachten? Ja, meinen Sie, dass da keine Dämonen mit im Spiel wären? Natürlich sind sie das. Natürlich sind sie das. Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht auch in solche falschen Dinge sich da begibt. Nun, wenn wir uns jetzt einmal gewisse Sportarten anschauen, dann können wir gewisse Unterscheidungen treffen. Wie ich eben schon in der letzten Predigt gesagt hatte, wenn es um Fußball geht, als solches ist das Spiel nicht verkehrt. Wir spielen es gerne, wenn wir uns beim Laputtenfest zusammentun oder auch während der Tage der ungesäuerten Brote, aber wir spielen es auf richtige Weise. Wir spielen es nicht auf aggressive Weise, wir spielen es mit dem Spaß an der Freude. Und es sind alles Mitglieder, die dann da spielen oder auch jemand, oder alle, die sich da versammelt haben. Das sind keine Feinde von uns, wir spielen auf freundschaftlicher Basis. Aber wenn es dazu kommt, und ich spreche jetzt nicht von uns, aber wenn es dazu kommt, sagen wir mal, sie spielen jetzt in einer Mannschaft draußen in der Welt gegen andere Mannschaften und sie sehen auf einmal, wie da jetzt Aggressivität herrscht und wie jetzt da versucht wird, sagen wir auch gerade von der gegnerischen Mannschaft, ihre Spieler zu verletzen. Das ist der Grund jetzt. Da wird so aggressiv gespielt oder auf solch brutale Weise, dass es zu Verletzungen kommt. Dann sollte man sich davon fernhalten. Dann sollte man sich klar davon fernhalten, denn das ist nicht der Umgang, den wir als Christen oder auch als Kinder von Christen haben sollten. Aber grundsätzlich, wenn es nicht darum geht, dass der Zweck ist, man will jetzt andere da jetzt stark verletzen, dann ist an solchen Spielen, auch wenn es Wettbewerbsspiele sind, wie ich ja schon in der letzten Predigt gesagt hatte, nichts verkehrt daran. Das würde für Spiele gelten wie Volleyball, Basketball, Baseball, Softball, Golf, Surfing, Cricket. Engländer, die lieben ja Cricket scheinbar. Oder auch Tennis. Oder auch Skifahren, Fahrradfahren, auch wenn es sich um Wettbewerbe geht, um natürlich Rennen, um Schwimmen, um Gymnastik, Eiskunstlaufen oder andere Spielarten, die sich mit oder auf dem Eis zutragen. Alles dies sind total akzeptable Spiele, die man spielen kann. Es sei denn, wie ich sagte, dass die Motivation verkehrt ist und dass es auf sehr aggressive Weise gespielt wird. Eishockey ist an sich auch ein Spiel, was man spielen kann, aber da muss man wiederum aufpassen, weil dann natürlich sehr aggressive Dinge geschehen können bei diesen Spielern. Aber wenn man es gut kann, dann ist da an sich auch nichts dran verkehrt. Nun, die Fragen wurden gestellt, wie sieht es jetzt mit Spielen wie Laser Tag aus oder Dodgeball oder Paintball? Nun, für diejenigen von Ihnen, die nicht unbedingt wissen, was Laser Tag-Spiele sind, möchte ich kurz etwas vorlesen. Da wird das wie folgt definiert. Laser Tag oder auch Laser Game genannt oder auch Laser Spiel ist ein Spiel, bei dem zwei oder mehrere Spieler versuchen, verschiedene Aufgaben auf einem speziellen Parcours oder in mehreren Räumen zu erfüllen. Generell ist das Spielprinzip vergleichbar mit Räuber und Gendarm. Als Hilfsmittel stehen einem ungefährliche pistolenähnliche Infrarot-Signalgeber zur Verfügung und simulieren damit einen Schusswechsel. Die Örtlichkeiten, in denen das Spiel ausgetragen wird, werden als Arena oder auch als Laserdom bezeichnet. Und die Frage ist, kann man das spielen? Und ich werde gleich darauf noch näher eingehen. Aber zunächst einmal war das eine Beschreibung von Laser Tag. Dann gibt es aber weitere Spiele, wie zum Beispiel Dodgeball. Nun, Dodgeball ist so vergleichbar mit unserem Duck-Dich-Ball oder ähnlich wie Volleyball. Oder vielmehr Völkerball. Und wir als Kinder haben es in den Schulen sehr gerne gespielt. Es ging darum, dass man einem Ball ausweicht, der auf einen geworfen wird. Und dann haben wir natürlich Spiele wie Paintball. Paintball ist ein taktischer Mannschaftssport, bei dem sich Spieler mittels Markieren mit Farbkugeln beschießen. Der getroffene und damit markierte Spieler muss das Spielfeld in der Regel verlassen. Der Paintball bezeichnet die verwendeten Farbkugeln, die normalerweise aus einer Gelatinhülle bestehen und früher mit einer Mischung aus Kartoffelstärke, Pflanzenöl und Lebensmittelfarbe gefüllt waren, heute jedoch meist mit gefärbtem synthetischen Glykol gefüllt werden. Sie gab dem Sport seinen Namen. Die Paint ist umweltfreundlich und wird im Freien innerhalb von 2 Wochen biologisch rückstandsfrei abgebaut. Und das sind alles Spiele, die keine nachhaltigen Verletzungen mit sich bringen. Die Frage ist, es sind aber doch Spiele, wo man gegeneinander kämpft. Nun gut. Wenn die Mitglieder, die an diesen Spielen teilnehmen, verstehen, dass es ein Spiel ist, dass es nicht darum geht, jetzt hier Krieg mit anderen zu führen, dann ist das okay, kann es okay sein. Die Eltern müssen allerdings darauf achten, wenn Kinder damit spielen, dass sie diesen Unterschied begreifen. Ich sage dies, weil es wichtig ist, die richtige Balance zu halten. Wie ich sagte, wenn Sie allerdings die Überzeugung haben, nein, die Kinder sollten daran nicht teilnehmen, dann sollten Sie das nicht zulassen, aber Schauen Sie, wir müssen unseren Kindern als Eltern, wenn wir Christen sind, ohnehin schon sehr viel verbieten. Man kann am Sabbat dies und jenes nicht tun, man kann am Freitagabend nicht an Sportaktivitäten teilnehmen, man kann am Freitagabend nicht in eine Disco, man kann dies nicht tun, man kann jenes nicht tun. Wenn Sie zu viel verbieten, dann kann es zu dem total extremen Gegensatz kommen, dass die Kinder, die dann heranwachsen zu Teenagern, auf einmal sagen, jetzt habe ich also genug davon. Und jetzt will ich, sobald wie ich 18 bin, weg von dem Ganzen. Und jetzt habe ich die Nase voll. Ich sage dies aus Erfahrung, weil ich des Öfteren dies festgestellt habe im Laufe meiner Jahre in der Kirche. Wenn Eltern zu streng waren, zu stark alles verboten haben, kein Fernsehen, heute kein Internet oder kein was weiß ich nicht alles, absolut alles verboten, nichts durfte getan werden. Es war sogar so extrem, dass man sich noch nicht einmal als Kinder damals Disney-Filme, Zeichentrickfilme anschauen durfte, bei einigen Eltern, weil die Tiere, die sprachen, ja, das könnte ja dämonisch sein, nicht wahr? Dann ist das eine sehr engstirnige, nicht von Balance getragene Haltung, die sehr viel Schlimmes, Schlimmeres hervorrufen kann, als was die Eltern, gut gemeint, vielleicht vorhaben. Also wenn es eben geht, sollte man Kindern erlauben, an gewissen Dingen teilzunehmen. Nun, es gibt Dinge, an denen die nicht teilnehmen sollten, das ist klar. Aber schauen Sie sich die Dinge näher an und sagen Sie nicht gleich von vornherein nein, sondern überlegen sich ja, ist es vielleicht doch gestattet, wenn man mit der richtigen Anleitung den Kindern gegenüber diese Dinge dann bespricht. Nun, das würde bedeuten, und einige sind ja total dagegen, dass ich das jetzt sage, aber das würde bedeuten, dass sogar American Football oder Rugby angemessen sein kann. Nun, manche würden daran nicht teilnehmen wollen, weil es eben doch ein ziemlich, möchte man sagen, gewalttätiges Erscheinungsbild hat. Aber die Spieler sind sehr gepolstert, die sind sehr geschützt. Zu richtigen Verletzungen kommt es eigentlich da bei diesen Spielen wenig. Nun, wie gesagt, wenn Sie da Bedenken haben, dann machen sie es nicht. Aber eine absolute generelle Verbotsausrichtung würde ich auch hier insoweit nicht aussprechen wollen. Es kommt darauf an, dass man selbst, wie ich noch zeigen werde, von dem, was man tut und gestattet und nicht tut und nicht gestattet, überzeugt ist. Aufgrund biblischer Prinzipien. Darauf kommt es an. Wie sieht es mit Boxen aus? Nun ja, also Boxen wie auch eben das Fechten, wo man jetzt da bemüht ist, andere zu verletzen, das ist natürlich eine problematische Sache. Also als Christ würde ich davon abraten, dass man da jetzt am Boxen teilnimmt, denn das gilt ja nun gleichwohl deutlich dahingehend, dass man andere verletzen will. Aber wie sieht es aus, kann man sich ein Boxmatch anschauen? Einige, nein, absolut nicht, das dürfte man keinsterweise tun, dann nimmt man ja teil an dieser gewalttätigen Handlung. Nun schauen wir uns einmal 1. Korinther 9 an. Und Vers 26. In der letzten Predigt hatte ich auf das erste Beispiel abgestellt, wo Paulus von Wettbewerb spricht, wenn jemand in einer Kampfbahn läuft. Aber Paulus gibt hier noch ein weiteres Beispiel. In 1. Korinther 9 und in Vers 26 sagt er nämlich noch etwas. Zunächst einmal in Vers 26 beginnt er wieder mit dem Laufen. Er sagt, ich laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Was ist damit gemeint? Nun, einige sagen, das ist sogenanntes Schattenboxen. Das ist so ein Training, wo man sich da jetzt irgendwo einen Gegner vorstellt und man schlägt so in die Luft. Aber das ist genau das, was Paulus nicht meint. Nein, er spricht hier von richtigem Boxen, von einem richtigen Faustkampf. Und er sagt hier, aber ich schlage nicht einfach so in die Luft, so wahllos rum, sondern ich bemühe mich natürlich, den Faustkampf, das Boxen auf richtige Weise durchzuführen. Es geht ja hier um Wettbewerb. Er hat ja gerade von dem Kämpfer gesprochen, der in einer Laufbahn ist, der den Siegeskranz erhalten will. Und jetzt spricht er von einem Boxer, der auf richtige Weise boxt, um zu siegen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Paulus sagt, okay, daran kann man unbedingt teilnehmen. Das bedeutet auch nicht, dass er sagt, ich sitze jetzt hier und will, dass der andere Gegner da jetzt zusammengeschlagen wird. Darum geht es nicht. Es geht aber hier um einen Vergleich. Und es ist deutlich, dass Paulus gegenwärtig war, zumindest bei Boxkämpfen, denn er wusste ja, worum es hier ging. Er hat ja diesen Vergleich angestellt. Einige sagen, ja, das ist absolut verkehrt. Man kann sich in keinster Weise irgendwo einen Boxkampf da im Fernsehen anschauen, keinen Film sich anschauen, wo also da geboxt wird oder irgendwo sich an einem Match da insoweit beteiligen, dass man als Zuschauer da sitzt. So, dann müsste ich die Frage stellen, haben Sie schon einmal einen Cowboy- und Western-Film angeschaut? Herr Armstrong zum Beispiel hatte sehr gerne die Serie Rauchende Colts gesehen. Ich habe mir früher sehr gerne und auch heute noch eigentlich Bonanza-Folgen angeschaut. Nun, da wurde auch gekämpft, oder nicht? Da kam es auch zu Boxkämpfen. Hat deshalb jetzt die Kirche gesagt, ach ja, das darf man sich aus diesem Grunde jetzt nicht mehr anschauen, weil da kämpfen Leute. Nun, man versteht doch, dass es hier um Dinge geht, an denen man selbst nicht teilnimmt. Aber wie gesagt, auch hier wiederum geht es um Ihre eigene Überzeugung. Wenn Sie der Auffassung sind, dass man solche Filme sich nicht anschauen soll, dass man Boxkämpfe sich nicht anschauen soll, dann tun Sie es nicht. Aber verurteilen Sie nicht andere, die da kein großes Problem dabei sehen. Ein weiteres Beispiel, was angeführt wird in der Bibel, ist Ringen. Und zwar in 1. Mose 32 wird von einem Ringkampf gesprochen. 1. Mose 32 und lesen wir Vers 25. 1. Mose 32 und Vers 25. Und es ging hier darum, dass der Jakob einer Konfrontation mit seinem Bruder Esau entgegensah und natürlich auch wusste und wissen musste, er brauchte Gottes Hilfe. Er war die Nacht jetzt alleine, hatte sich von seinen Freunden, seinem Camp entfernt. Und dann heißt es, als er dann alleine war, da kam ein Mann und rang mit ihm. Und zwar bis die Morgenröte anbrach, Vers 25, Vers 26. Und als er sah, also dieser Mann, dass er ihn nicht überwinden mochte oder übermochte, da schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach, wie heißest du? Da antwortete er, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also hier, diese Person, die mit Jakob kämpfte, war kein anderer als Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch. Jesus Christus hat immer schon existiert als die zweite Person innerhalb der Gottfamilie. Und er hat jetzt hier mit Jakob gekämpft. Und wir finden eine Parallelstelle in Hosea Kapitel 12, die Verse 4 und 5, wo davon die Rede ist, dass hier Gott mit Jakob rang. Und dann wurde gesagt, er rang mit dem Engel, aber das Wort Engel, Malak im Hebräischen, kann eben auch Bote bedeuten. Christus, die zweite Person innerhalb der Gottfamilie, war der Bote des Alten wie des Neuen Testamentes. Und von daher war es Christus, der mit Jakob rang. Und wir sahen, dass hier Gott, also Christus, ihm auf die Hüfte schlug und die Hüfte wurde dann verrenkt. Bedeutet das jetzt, dass wir mit anderen ringen dürfen und dann dürfen wir die auf die Weise verletzen? Keineswegs. Es war hier eine einmalige Situation. Es geschah, damit der Jakob erkennen sollte, die Konfrontation, die ihm bevorstand mit Esau, die würde mit Gottes Hilfe erledigt werden. Es ging darum, Jakob, du musst verstehen, wie schwach du bist. Du brauchst meine Hilfe. Und deswegen hatte Gott dies getan. Es ging darum, dass man Jakob demütig machte. Dass Jakob in keinster Weise jetzt sich sehr etwas auf seine eigene Kraft und Stärke einbilden sollte. Deswegen geschah dies. Und wir lesen ja auch später, wie Gott es bewirkt hatte, dass sogar die Einstellung von Esau sich änderte, sodass es zu keiner gewalttätigen Konfrontation zwischen Esau und Jakob kam. Ringen ist also scheinbar dann auch kein Problem, solange wie man nicht bemüht ist, andere dadurch zu verletzen. Das würde beim Ringen normalerweise aber ohnehin nicht der Fall sein. Nun, wie sieht es jetzt mit Fitnessstudios aus und Exercise-Programmen? Ist da etwas Falsches damit dabei? Nun, einige sagen, da sei etwas Falsches mit dabei und sie verweisen auf 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 8. 1. Timotheus 4 und Vers 8, wo wir Folgendes lesen. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Also die leibliche Übung, Exercise-Programme, wäre damit eingeschlossen. Die ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Jetzt sagen die, aha, also es ist unnütz, sich irgendwo körperlich zu ertüchtigen, also diese Workout-Programme, diese Exercise-Programme durchzuführen. Das heißt ja, das ist wenig Nütze. Nun, wenig Nütze ist eigentlich nicht unbedingt die beste Übersetzung. Zunächst einmal stellt Paulus hier einen Vergleich an. Im Vergleich zu der Übung, die wir durchführen müssen, das ganze Leben hindurch, um das ewige Leben zu erlangen, ist natürlich im Vergleich dazu alles Physische, inklusive physische Workout-Programme, die sind ja dann wenig Nütze. Aber was er hier sagen will, ist Folgendes. Und die Lutherbibel übersetzt es auch, diese neue Lutherbibel von 2009. Sie ist für weniges Nütze. Aber sie ist für weniges Nütze, ist die Idee. Also ist es nicht unnütz. Und andere Übersetzungen haben, sie nützt ein wenig. Also nicht, dass sie überhaupt nichts nützt, sie nützt ein wenig. Aber im Vergleich natürlich zu den geistlichen Übungen, die wir durchführen müssen, um das ewige Leben zu erlangen, ist es sehr wenig. Aber diese Stelle kann nicht angewandt werden, um zu sagen, aha, von daher braucht man oder darf man oder soll man keine Workout-Programme durchführen. Das ist damit nicht gemeint. Aber wiederum auch hier ist die Priorität wichtig. Wenn es darum geht, dass jemand das tut oder ein Bodybuilder werden will, weil das das Wichtigste in seinem Leben ist, dann ist natürlich wiederum eine falsche Priorität gegeben. Alles Physische, was wichtiger ist als das Geistliche, ist zweitrangig. Schauen Sie, das darf nicht der Fall sein. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann werden euch physische Dinge zugeführt werden und zugefügt werden, sagt Christus. Nicht andersherum. Nicht andersherum. Es geht nicht darum, dass man physische Dinge sucht und da wird einem das Reich Gottes hinzugefügt werden. Keineswegs. Das bringt mich jetzt zu der Frage von sogenannten Sportarten, die eben auch zur Selbstverteidigung dienen können. Wie zum Beispiel Karate oder Jiu-Jitsu. Nun, große Sorgfalt sollte hier angewandt werden, dass man da nicht auf falsche Gleise geführt wird. Zunächst einmal geht es um die Motivation. Wenn diese Sportaktivitäten durchgeführt werden zum Zwecke des Fitness, zum Zwecke eines Workout-Programms, und wenn das die einzige Motivation ist, dann ist das wiederum okay. Wenn aber die Motivation ist, okay, ich will das jetzt mal erlernen, damit ich dann die Möglichkeit habe, mit diesen Übungen mich gegen Angreifer zu verteidigen, dann wird die Sache problematisch. Warum? Denn wir hatten in der letzten Sendung gesehen, dass wir zunächst einmal unser ganzes Vertrauen in Gott setzen müssen, der uns helfen muss und helfen wird, unsere Kämpfe durchzuführen. Wenn wir meinen, wir müssten unseren eigenen Körper jetzt als Waffe einsetzen, denn darauf läuft es hinaus, um gegen Verteidiger oder vielmehr gegen Angreifer vorzugehen, im Sinne der in Anführungszeichen Verteidigung, wird die Sache problematisch. Sie wird auch deshalb problematisch, weil Jiu-Jitsu ein sehr brutaler Sport sein kann. Man kann dadurch einem Angreifer den Arm brechen, das Bein brechen, also ihn ernsthaft verletzen. Das ist alles vorgekommen. Es darf niemals unsere Motivation sein, andere ernsthaft zu verletzen. Aber in der Hitze des Augenblicks kann das sehr leicht geschehen. Da hat man keine Kontrolle mehr über sich. Und wie gesagt, auch das Wissen, ach, ich kann mich jetzt mit meinem eigenen Körper gegen solche Dinge oder gegen solche Angreifer verteidigen, also die meinen, sollten bloß nicht meinen, dass sie mich angreifen können, denn dann werde ich denen mal zeigen, wieso der Hase läuft. Das ist eine sehr gefährliche, oder kann zumindest eine sehr gefährliche Motivation sein. Ich sprach mit jemandem, einem Anwalt, den ich sehr gut kannte, der, bevor er in die Kirche kam, von seinen Eltern dazu angehalten wurde, ich glaube Karate in diesem Falle war es, zu lernen, oder auch Jiu-Jitsu, ich weiß nicht genau, welche Sportart es jetzt war. Und die Idee war die, okay, du lernst dies, damit du dann das Bewusstsein hast, dass du diese Stärke besitzt, aber diese Stärke sollst du nie anwenden gegenüber einem Angreifer, sondern du hast lediglich jetzt das Bewusstsein, dass du diese Stärke hast. Und er sagte mir, ja, das genaue Gegenteil ist natürlich in meinem Leben geschehen. Ich habe also mich laufend rumgeprügelt mit denen, denn ich wollte auch diese Stärke in Anwendung bringen. Schauen Sie, das ist die Problematik, das ist die Gefahr. Wenn man meint, durch diese Sportarten seine Aggressionen abbauen zu können, da muss man sehr aufpassen, denn sie können dadurch sogar noch verstärkt werden. Also es ist sehr wichtig, dass man die richtige Balance hier findet und dass man nicht meint, dass dies alles ungefährlich sei. Es ist gar nichts, keineswegs, also es muss keineswegs ungefährlich sein. Nun, das ist jetzt nicht allerdings gesagt damit. Und das ist jetzt sehr wichtig zu begreifen. Dass wenn wir angegriffen werden, und ich hatte dies in der letzten Sendung bereits erwähnt, dass wir jetzt uns als ein wehrloses Schlachtopfer dahinstellen sollen, um sich dann abschlachten zu lassen. Natürlich kann man tun, was man tun kann im Sinne des Gesetzes Gottes, um solche Angriffe abzuwehren. Das ist schon richtig. Oder zu fliehen, wie ich sagte. Es ist auch keineswegs der Fall, dass wenn Sie sehen, dass jemand anders angegriffen wird, eine wehrlose Frau zum Beispiel, dass Sie jetzt da tatenlos rumstehen und nichts tun, sondern wenn die Gelegenheit besteht, zusammen versuchen mit anderen, diesen Angreifer zu stoppen. Da ist nichts Falsches dabei. Ich wundere mich manchmal, wenn ich so diese Berichte lese, dass da jemand zusammengeschlagen wird, vielfach sogar eine Frau noch oder ein Kind zusammengeschlagen wird und da stehen dann 20, 30 Leute drumherum und tun nichts dabei. Das ist eine Schande. Das ist absolut das nicht, was Christus uns hier sagt in seinem Wort der Bibel. Das ist eine Schande. Aber mir geht es darum, es kann aber nicht der Zweck, die Motivation, der Grund sein jetzt für diese Handlungen, um diesen Angreifer, selbst wenn es ein bestialischer Angreifer ist, ein verrückter Terrorist, den jetzt umzubringen. Schauen Sie, das ist unsere Aufgabe nicht. Gott wird diese Dinge in Angriff nehmen. Machen Sie sich nichts vor. Diese brutalen Mörder werden Rechenschaft ablegen vor Gott. Schauen Sie, wenn Gott sogar sagt, dass wir von jedem eitlen Wort, das wir geben, Rechenschaft ablegen müssen, wie viel mehr werden diese Menschen für ihre Morde Rechenschaft ablegen? Und Gott kann eingreifen, wenn Sie da in einer Situation sind, Sie können beten, Sie sollten beten. Gott, hilf, greife ein. Schauen Sie, es ist da wiederum die richtige Balance hier, die auf die es ankommt. Aber wir dürfen nicht, wie ich auch in der letzten Predigt gesagt habe, wir dürfen nicht jetzt meinen, wir müssten jetzt an Kriegen teilnehmen, ob es jetzt individuelle Kriege sind oder Kriege für die gesamte Nation. Weil wir meinen, wir müssten ja etwas tun, das entspricht nicht dem, was Gott sagt. Es ist eine sehr wichtige Abgrenzung, die wir vornehmen müssen. Wenn Ihre Frau angegriffen wird, natürlich stehen Sie nicht tatenlos da und lassen Ihre Frau jetzt von einem anderen da in Ihrer Gegenwart vergewaltigen. Natürlich nicht. Natürlich tun Sie, was Sie tun können, um das abzublocken. Pepperspray, ich wurde gefragt, ja, wie sieht es mit Pepperspray aus? Kann eine Frau einen Pepperspray benutzen gegenüber einem Angreifer? Ich würde sagen, Vorsicht. Denn Pepperspray kann natürlich dazu führen, dass jemand erblindet. Also wenn, dann auf richtige Weise, wenn es eben geht. Also das sind so Abgrenzungen, die man sich selbst überlegen muss. Wie weit will man gehen? Das Beste ist immer auch für die Frau zunächst einmal, natürlich nicht alleine in der Nacht herumzulaufen. Sowieso nicht. Sich nicht in Umstände zu begeben, Augenblicke zu begeben, wo es eben gefährlich sein kann. Und dann natürlich auch zu beten, dass Gott einem hilft. Wenn wir den felsenfesten Glauben haben, dass Gott einem hilft, dann wird Gott einem auch helfen, wie ich in der letzten Predigt gesagt habe. Er wird es nicht zulassen, dass wir in falsche Situationen gelangen. Er wird es nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden. Es geht darum, dass wir eine persönliche Entscheidung treffen müssen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns alle Dinge genauestens überlegen. Alles das, was ich in der letzten Predigt gesagt habe, in dieser Predigt gesagt habe, sollte man anhand der Bibel nachprüfen und zu einem Ergebnis kommen, das dem entspricht, was die Bibel lehrt. Und es mag vielleicht nicht in jedem Falle für alle das Gleiche sein. Deswegen ist die individuelle Überzeugung wichtig, dass man sich klar darüber wird, was Gott von einem erwartet, was Gott von einem verlangt. Schauen Sie, die individuelle Überzeugung, die kommt aufgrund von Überlegungen zustande. Gottes Heiliger Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Er ist kein Geist des Radikalismus. Er ist kein Geist, der keine Balance kennt. Er ist ein Geist der Besonnenheit, der uns auch Besinnung gibt, nachzudenken, wie soll man sich verhalten. Es ist wichtig, wie ich in der letzten Predigt sagte, dass wir immer diesen engen Kontakt zu Gott haben. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Und ich meine, wir müssten und könnten Gott vergessen bei all dem und dann sich auf uns besinnen und dann tun, was uns in dem Augenblick so als richtig erscheint, ohne dass man sich vorher über diese Dinge klar gemacht hat, was das alles bedeutet und sich über die Konsequenzen Gedanken gemacht hat. Schauen wir uns einmal hier in Römer Kapitel 14 etwas an, was Paulus uns sagt. Es ging hier nicht darum, wie einige fälschlich behaupten, dass man ohne weiteres unreines Fleisch essen darf, wenn man davon überzeugt ist, dass man unreines Fleisch essen kann. Darum ging es keineswegs. Es ging hier um Fasttage. Es ging auch um Götzenopferfleisch. Es ging darum, dass einige gesagt hatten, okay, ich werde an diesem Tage fasten, ein selbst erwählter Tag, und andere sagten, an dem Tag will ich aber nicht fasten. Und Paulus sagt, es ist okay, denn die einen, die jetzt fasten, die tun es zur Ehre Gottes, die anderen, die jetzt nicht fasten an dem Tag, es war kein vorgeschriebener Tag, es war nicht der Versöhnungstag, an dem alle fasten müssen, sondern es waren hier selbst erwählte Tage, oder der also eben nicht fastet, der tut es auch zur Ehre Gottes. Und wenn es um Götzenopferfleisch ging, nun Paulus sagte, wir wissen, dass für uns es keine Götzen im Sinne gibt, also wenn es ja so Fleisch gab oder Tiere gab, die Götzenopfern geopfert wurde und die wurden dann auf dem Fleischmarkt angeboten, Paulus sagte, ich kann das ohne weiteres essen, soweit wie es reines Fleisch war. Okay. Aber wenn natürlich jetzt jemand Bedenken hat, dann sollte man es um seines Gewissens willen nicht tun. Aber was es mich jetzt angeht, ich kann es ohne weiteres essen, ich bin davon überzeugt, dass ich es essen kann. Aber er sagte, wenn aber jemand nicht davon überzeugt ist, dass er es nicht essen kann, oder dass er es essen kann, dann sollte er es nicht tun. Und das gleiche mit dem Fasten. Wenn jemand meint, er muss an diesem Tag fasten, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte er es tun. Es ging um die individuelle Überzeugung. Und so sagt er jetzt hier in Römer 14 und in Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Es geht auch nicht hier darum, dass man jetzt sagt, okay, von daher braucht man den Sabbat nicht mehr zu halten. Es ging um Fasttage. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Also das war jetzt ein Tag, wo er fasten wollte. Der andere hält alle Tage für gleich. Der wollte und sagte, ja, an diesem Tag muss ich jetzt nicht fasten. Für mich ist dieser Tag so gut wie der andere auch. Es ging nicht darum, dass jetzt hier gesagt wird, okay, von daher kann ich jetzt den Sabbat ruhig brechen. Alle Tage sind gleich. Das ist keineswegs das, was Paulus hier gelehrt hat. Paulus hat den Sabbat nach seiner Gewohnheit gehalten und hat die Heiden gelehrt, die Griechen gelehrt, folgt mir, wie ich Christus folge. Und Christus hat den Sabbat nach seiner Gewohnheit gehalten. Also diese Verdrehungen, die manchmal hier zum Ausdruck kommen, um dann irgendwie zu rechtfertigen, das Gesetz Gottes zu übertreten, die kann man vergessen. Aber er sagt, der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere hält alle Tage gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Heißt es hier, ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt, überzeugt. Ein jeder sei von seiner Meinung überzeugt. Einer Meinung, die innerhalb des Gesetzes Gottes Bestand hat, so oder so. Die Menge Bibel schreibt es noch besser. Ein jeder möge nach seiner eigenen Denkweise zu einer festen Überzeugung kommen. Ich sage das noch einmal. Ein jeder möge nach seiner eigenen Denkweise zu einer festen Überzeugung kommen. Sie überlegen alles das, was ich in diesen letzten beiden Predigten gesagt habe. Und dann kommen Sie zu einer festen Überzeugung und behalten Sie auch diese Überzeugung bei. Und lassen Sie sich nicht von irgendwelchen anderen Leuten jetzt beeinflussen, so oder so, von Ihrer Überzeugung abzuweichen. Aber denken Sie auch daran, Ihre Überzeugung muss sich auf der Bibel gründen. Sie kann sich nicht auf irgendwelchen menschlichen Überlegungen und Traditionen gründen und sagen, ja, ich sehe das so, weil der Herr so und so das so sieht. Sie sollen ihre feste Überzeugung haben, aber nach ihrer eigenen Motivation heraus, nach ihrer eigenen Denkweise heraus, nach ihrer eigenen Begutachtung heraus soll zu dieser Überzeugung kommen. Und so lesen wir in Römer 14 und in Vers 23 zum Abschluss noch folgende Anmerkung. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, in diesem Fall ging es hier wiederum um Götzenopferfleisch. Aber das Gleiche gilt in allem. Also wenn Sie jetzt zweifeln, dass zum Beispiel sie etwas tun sollten, auch was Sport anbelangt. Es aber gleichwohl tun, aus welchen Gründen auch immer, der ist gerichtet. Denn es kommt nicht aus dem Glauben. Sie sollen fest überzeugt sein von dem, was sie tun oder nicht tun. Und er sagt, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist sogar Sünde. Schauen Sie, Zweifel haben keinen Raum. Wenn Sie zu Gott beten und Sie haben Zweifel, dann meinen Sie nicht, etwas von Gott zu empfangen. Nein, Sie müssen überzeugt sein. Sie sollten dieser Überzeugung gemäß dann auch leben. Das bedeutet nicht, dass Sie keinen Rat einholen sollen. In gewissen Fällen kann man Rat geben, aber letztendlich kommt es auf Ihre eigene Überzeugung an. Dazu müssen Sie kommen. Denken Sie daran, Gott will nicht, dass Sie Gewalt mit Gewalt vergelten. Und er will dann auch nicht, dass sie an Sportarten teilnehmen, die ganz klar und deutlich der Gewalt huldigen. Das sollte nicht der Fall sein. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.